Guten Morgen allerseits. Mein Name ist Hans-Jürgen Schönig von der Cybertech. Ich mache quasi seit 15 Jahren Postgres. Und ich habe mir gedacht, wir sind heuer ein bisschen noch streiten. Nicht? Also haben wir gedacht, suchen wir mal etwas kontroversielles Thema. Konkret Postgres killing NoSQL. Gleich mal vorweg die religiöse Frage: Wo sind die NoSQL-Jünger? Hand hoch. Wird dann abgehakt. Ja. Wo sind die Postgres-Jünger? Ja, das sind die Mutigen. Ne? Quasi. Okay, naja, ich habe mir gedacht, ein bisschen ein kontroversielles Thema, weil das Thema NoSQL in letzter Zeit immer wieder hochkocht. Jetzt haben wir gedacht, reden wir mal drüber, schauen wir mal, was die quasi die gute Seite der Macht dem Ganzen irgendwie da entgegenzusetzen hat. Ne? Prinzipiell ist es einmal so, was ist der Inhalt der ganzen Sache? Ich möchte mich zuerst ein bisschen über ACID und BASE auslassen, dann reden wir ein wenig über strukturiert, unstrukturiert, dann reden wir ein bisschen über alle wollen Performance, auch klar, alle wollen skalieren, auch klar, und am Schluss schauen wir mal, was wir so technisch so alles auf die Reihe bringen. Ne? Gibt sonstige Wünsche, Anregungen, Beschwerden, sonstiges? Alle schon wach? Gut, wenn nicht, bitte, wenn der Nachbar schnarcht, einfach knackwatschen. Kein Problem. Ich habe jetzt kürzlich jemanden gehabt im Kurs, der hat geschnarcht, obwohl er nicht geschlafen hat. Das gibt's. Das ist irgend so eine Kehlkopfgeschichte. Aber wurscht. Ja. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt so mit so typischen Anwendungen, größeren, kleineren Anwendungen. Also ich rede jetzt nicht über die großen Dinger, so mehr so Facebook-mäßig skalieren oder so. Da muss man dann schon ein bisschen anders vorgehen und quasi das würde ein bisschen den Rahmen sprengen, wie man sowas macht. Aber nur mal so vorweg, wir reden so von typischen Anwendungen, die es halt so gibt auf dieser Erde und so weiter. Gut. Was ist typisch, ja? Typisch ist, naja, wenn sich ein Österreicher beschwert über alles. Oder sehr, sehr typisch ist deutscher Humor, der ist weltweit bekannt, ne, zum Beispiel. Nicht. Gut, wir haben da diese ACID-Kriterien, die man normalerweise in relationalen Systemen einsetzt. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Kern der Sache. ACID ist die traditionelle Sache, die jeder irgendwann auf der Uni einmal gehört hat. Darum erkläre ich es nur kurz. Atomic, Consistent, Isolated und Durable. Quasi das vorherrschende Paradigma für Jahrzehnte, würde ich fast sagen. Atomic bedeutet, praktisches Beispiel, der Kollege da hinten überweist mir 500er, schönes realistisches Beispiel. Entweder er hat's oder ich hab's. Und bei ihm gehen 500 ab, bei mir gehen 500 zu. Das sind zwei Operationen. Wir möchten nicht sozusagen, wenn sich einer von uns beiden aus dem System verabschiedet, dass Geld entsteht oder Geld sich einfach in Luft auflöst. Also wir wollen, wenn er mir die 500 darüber rückt, entweder bei ihm ist weg und ich hab's oder nichts ist passiert. Das ist Atomic. Also Geld verloren passiert nicht. Da hat der alte Costolani hat also die alte Börsenweisheit gebracht, Geld ist an der Börse nie verloren, es gehört nur beim anderen. Und das trifft es eigentlich ganz gut, das wollen wir. Consistent bedeutet, dass in der Zeit eben die Währungen erhalten bleiben, dass die Sicht auf die Daten irgendwie gesund ist. Isolated ist so ein bisschen so eine privatrechtliche Transaktion, ne, zwischen uns beiden. Das heißt, die Transaktion ist in sich abgeschlossen. Und dann gibt es noch Durable, bedeutet, wenn ich die 500er im Sackel habe und dann den Abgang mache, heißt das, ich behalte die. Das ist relativ wichtig. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal, einen Gehalt bezahlt kriegt, gibt es jemanden, der für Geld arbeitet? Prostitutionssitzung heute. Okay. Das heißt, wenn ihr ein Gehalt überwiesen kriegt habt, dann gehört euch der, egal was passiert. Das heißt, die Knete ist überwiesen, rückbuchen gilt nicht. Das ist eigentlich der Punkt. Das sind die ACID-Kriterien. Und die Gegenveranstaltung zu dem Ganzen sind eigentlich diese Base-Kriterien, was so viel bedeutet wie basically available, schauen wir mal, das wird schon da sein, Soft State, nicht? Also Soft State ist in vielen Lebenslagen nicht gut und die schmutzige Fantasie ist in euren Köpfen. Eventual Consistency bedeutet, es wird schon irgendwann einmal konsistent. Nicht? das ist schon okay. Wenn du eine Facebook-Message schickst und schreibst, mein Kater hat Kopfweh, nicht? Und es kommt nicht gleich an, ist das für die Menschheit jetzt nicht so schlimm. Also das ist zum Schaffen. Also eventuell konsistent heißt, wird schon durchkommen, nicht interessiert eh keinen, ist kein Problem. Nicht? Das ist für manche Daten durchaus in Ordnung. Nicht? Es ist nur down relativ schlecht, wenn du zum Beispiel einen Lotto-Sechser machst oder so. Gibt es das bei euch, Lotto? Ja. Ja. Das heißt, wenn du einen Lotto-Sechser machst und dann irgendwann wird die Knete schon kommen. Nicht? Also wenn du die Auskunft am Telefon kriegst, führt das meistens zu Amoklauf, AK-47-Test oder irgend sowas. Ja. Also es gibt Daten, wo das funktioniert, bei manchen funktioniert es nicht so gut. Und darum, typischerweise das typische NoSQL-System aus Skalierungsgründen verwendet diese Base-Kriterien. Und die Basis für diese ganzen Konsistenzmodelle ist dieses berühmte CAP-Theorem von einem gewissen Herrn Brewer. Ja, also das ist quasi die wissenschaftliche Fundierung dafür, falls das irgendwen ansatzweise interessiert. So, kurze Gegenüberstellung. ACID bedeutet eigentlich in der Regel, ich habe harte Konsistenz. Das heißt, er gibt mir die 500er, da gibt es nichts zum Verhandeln. Gibt das mir nicht, ist die Reaktion auch hart. Ja. Das heißt, es gibt eigentlich harte Konsistenz im Gegensatz zu den Base-Kriterien, wo du weiche Konsistenz hast. Meine Katze hat Kopfweh, ja, wurscht. Ne? Also, quasi, das ist weiche Konsistenz. Das hat natürlich fürchterlichen Einfluss auf das Transaktionsverhalten. Wenn du jetzt weiche Konsistenz hast, hast du es natürlich im nächsten Moment, dass du tolerieren musst, dass du eine ungefähre Antwort kriegst. Wenn du jetzt abzählst, wie viele Facebook-Messages gibt es auf dieser Erde und du kriegst die Nachricht, nur so 13 Milliarden, ist das schon okay. Weil in der Zeit, wo du drüber nachdenkst, sind eh schon 50.000 dazugekommen. Das ist eh wurscht. Ne? Das heißt, da ist die Antwort okay. Wenn jetzt du sozusagen wertpapiertechnisch aktiv bist, soll ja vorkommen sein in Deutschland, also quasi in den Nachbarländern, und dann sagst du, naja, so 3,5 Mille so ungefähr und dann sind es 28, dann sagt die Gegenstelle dazu, naja, ungefähr 3,5 Jahre. Und das ist jetzt eine Sache der Betrachtung, ob das gut oder schlecht ist. Nicht? Das heißt, man könnte es jetzt theoretisch hinsetzen, also im wahrsten Sinne des Wortes, und noch einmal nachrechnen. Nicht? Ändert aber nichts daran, dass du dann 2 Jahre später, quasi wenn du fertig bist und quasi das Gebäude verlässt, immer noch ungefähre Antwort hast. Nicht? Das heißt, das ist quasi der Unterschied, dass in manchen Dingen brauche ich harte Kriterien, in manchen Dingen nicht. Beispiel Bankenbuchhaltung, weiche Kriterien, ungefähr. Nicht? Steuernachzahlung, harte Kriterien. Nicht? Ungefähr so funktioniert das in der Praxis, erfahrungsgemäß. Ja? Ein Kollege von mir hat für die Commerzbank 150 Mille verschwendet, weil sie kein Backup gehabt haben. Dann haben sie halt nicht mehr gefunden. Wurscht. Also, hat mich als Aktionär sehr getroffen, muss ich sagen. Nicht? Aber ansonsten ist das sehr sportlich eigentlich. Nicht? Also das heißt, wir haben jetzt in Postgres eigentlich die ACID-Kriterien klarerweise relational. Und man kann aber diese Base-Logik über ein Ding namens BGQ nachbauen. Da gibt es eine eigene Wikipage drüber. Das heißt, da verwendet man dann so eine Queue quasi, um die Nachrichten asynchron zu verarbeiten. Das heißt, man kann so etwas wie Base im Prinzip in Postgres bauen. Das geht. Also so, wenn man irgendwelche Logdaten durch die Gegend schiebt oder so und wenn da 3 verloren gehen, ist wurscht. Ja? Das heißt, man kann Base-ähnliches Verhalten schon hinkriegen. Ja? So, kommen wir zu meinem Lieblingsthema zu dem Ganzen, nämlich wir wissen nicht, was wir wollen, aber wir fangen schon einmal an. Ne? Kommt immer wieder vor, wir haben keinen Dunst von dem, was wir machen wollen, aber es soll irgendwas rauskommen, fangen wir mal an. Und das machen wir am besten mit einer NoSQL-Struktur, weil wir wissen ja nicht, was wir wollen, wie soll man da bitte eine Datenstruktur machen? Ne? Das ist ja fad, nicht? Also wir wollen ein Haus bauen, wir wissen zwar nicht, ob ein Haus, ein Bungalow, ein Brücken oder Kirchen rauskommen soll, ist wurscht, betonieren wir mal das Fundament, nicht? Wird schon passen. Was bei einer Brücken eher scheiße ist. Also so Fundament über die Donau, ganz schlecht. Ja, kommt nicht gut, wurscht. Ja? Aber das heißt, das Konzept hinter SQL, im Gegensatz zu beispielsweise Hadoop oder so, ist, dass du dir vorher quasi eine Struktur überlegst, dort die Daten reinschickst und wenn du diese Struktur nicht einhältst, dann kommt die SQL-Engine und erklärt dir, na, das geht aber nicht. Nicht? Das ist total cool, weil wenn du in ein Feld, wo dein Kontostand drinnen steht, die Fehlermeldung vom Browser reinschreibst, ist das auch nicht so cool. Nicht? Das heißt, das Konzept hinter SQL ist, zuerst die Struktur, dann die Daten. Das ist unangenehm im ersten Schritt, weil da muss man sich Gedanken machen und das mag der Österreicher nicht. Ja? Also, wenn sich der Österreicher Gedanken machen muss, das ist wie arbeiten. Ja? Das machen die armen Leute. Ja? Also, das ist nichts. Ja? Das heißt, ist doch cool, machen wir NoSQL, quasi wir werfen dort ein JSON rein, also den heiligen Gral der Datenverarbeitung. Und dann passt es. Jetzt ist es so, das klingt sehr vorteilhaft, weil es natürlich eine Menge von Flexibilität gibt. Ist super, du kannst sofort beginnen, irgendwas zu machen, überhaupt kein Problem. Bis du das erste Mal fürchterlich auf die Pfeifen fliegst und ich habe dir ein kleines Beispiel dafür gebracht. Ja? Nehmen wir an, dieser Teil des Hörsaals sind die alten Hasen, die mit Applikation anfangen. Die schreiben da Longitude und Latitude als ihre Felder. Dann kommt irgendeiner daher, irgendwelche neuen Entwickler, das soll vorkommen, wenn da auf einmal 500 Leute in der Company sind, und der hat das nicht so ganz mitgekriegt, sozusagen, auf welche Datenstruktur sich die halbe Reichshälfte da geeinigt hat, und schreibt jetzt LNG statt Log, statt Long. Also im Flugverkehr wäre das schon mal nicht so cool, ja? Wenn die Frequenz vom Flughafen nicht mehr findest und es ist Nebel, geht es im wahrsten Sinne des Wortes abwärts. Das ist uncool. Das heißt, du brauchst in irgendeiner Form eine Struktur, dass wenn du ähnliche Daten speicherst, dass die ja gleiche Schlüssel haben. Es geht nicht. Ansonsten passiert nämlich Folgendes. Wenn du jetzt den Durchschnitt rechnest über Längengrade, was jetzt nicht so sinnvoll ist, aber machen wir es jetzt einmal beispielsmäßig, und da kommt raus im Schnitt 17,3 Grad Länge. Stimmt das optisch schon? Wirklich waren es jetzt 17,4? Ich meine, du hast nur die halben Daten mitzählt, ne? Beim Durchschnitt fällt das nicht so auf. Beim Zaumzählen kannst du dich dann auf einmal wundern, wo sind die 20 Mille hin? Ja, weil einfach irgendwelche Felder nicht passen. Das heißt, die Illusion, dass du keine Struktur brauchst, ist aus meiner Sicht schon mutig. Also du kannst jetzt zwar Sachen dazufügen, die lästig, quasi die leicht dazukommen, aber sozusagen, wenn du Sachen suchst oder Sachen wissen willst, also so ganz ohne Struktur geht es meiner Ansicht nicht. Und wenn da jetzt so Dinge passieren mit Spaltennamen und so weiter, das sind dann die Leute, die sagen, okay, also wir haben jetzt mit Mongo angefangen, ist total super, wir haben schon entwickelt, wir wissen noch nicht was, aber wurscht, ja, wir sind voll dabei. Und nach einem halben Jahr später sind sie dann irgendwie so ein bisschen unzufrieden, weil es dann draufkommt, dass quasi nach einem halben Jahr schon beginnen, Legacy zu produzieren. Ne? Die SQL-Typen sind einfach, die sind nach zwei Jahren unzufrieden, weil sie nicht mehr wissen, wie sie ihre Strukturen verändern sollen. Also das ist die Kehrseite davon. Aber im Prinzip ohne Struktur wird es relativ schnell, relativ zach. Ja? Das ist wie wenn du Objekte baust und keine Klassenvariablen hast, weil wir wissen ja noch nicht, was kommt. Ja? Das ist das Gleiche. Ne? Und die Illusion, sich bei einer Milliarde Datensätze nichts über die Daten wissen zu müssen, ist meiner Ansicht nach ein bisschen mutig, ehrlich gesagt. Aber wurscht. Reden wir über Performance. Jetzt kommt der klassische Anruf bei mir. Völlig panisch, ja, da baut jemand eine neue Anwendung, ruft mich an und sagt, wir brauchen eine Datenbank. Ich habe gesagt, no. Ja, was macht's denn? Ja, das wissen wir noch nicht, aber wir fangen einmal an. Ne? Und dann sagt er, wir müssen skalieren wie Facebook. Na, was macht's denn? Eine Rezepte-Datenbank. Ne? Wie viele Rezepte kannst du geben? naja, ein paar hundert, ne, ein paar tausend. Wie viele User? Na, die ganze Welt. Also die ganze Welt, alle werden unser Rezepte-Database verwenden, weil alle wollen Krautstrudel haben und nur wir haben das beste Krautstrudel-Rezept. Ne? Strudel ist der Begriff? Ja, also die Leute, die schon Auslandssemester gehabt haben in Österreich. Das sind die, die so zittern den ganzen Tag. Ja. Das heißt, wie viele User habt ihr schon? Naja, wir fangen einmal an, aber zwei haben wir schon. Meine Oma schreibt die Rezepte, mein Haberer macht die Oberfläche und ich mache die Database. Ja? Also wie schaut denn das aus so mit der Skalierung? Können wir da richtig 50 Server, bei 20 haben wir schon bestellt. Ne? Ja, das geht schon, das kriegen wir schon hin. Oder was ich auch sehr gerne habe, sind genau die Leute, wir haben so einen Haufen Daten, worum geht's? Um eine Lagerverwaltung. Ist mir kürzlich passiert beim Installateur, der hat 4 Mitarbeiter. Er macht sich darüber Gedanken, dass ihm der Platz ausgeht in der Lagerverwaltung. Das Lager war halb so groß wie der Hörsaal. Okay? Also der hätte pixelweise die Staubkernel am Boden speichern können, geht sich das nicht aus. Ja? Das heißt, einer von diesen Kernantrieben ist, dass die Leute überhaupt keine Vorstellung haben von Möglichkeiten und Größe. Und dann bringe ich immer dieses nette Beispiel. Wir haben jetzt investiert, ja, das ist ganz in investieren. Und wir haben einen neuen PC gekauft für unter den Tisch, nicht? Quasi so ein bisschen Unix-mäßig. Und das hat 900 gekostet, also quasi ein Betrag, der äußerst überschaubar ist. Nicht? Und dieses Ding, 8-Core-Maschine mit, weiß ich nicht, 4 GHz um 150 Euro oder so, macht bei 10 Millionen Datensätze 180.000 Lookups pro Sekunde. Ja? So viel essen die Leute nicht bei Rezepten. Okay? So viel essen die Leute nicht. Wenn du das hochrechnest, 180.000 pro Sekunde mal 86.400 Sekunden pro Tag, so viel haben die Leute noch nie gegessen. Okay? Das geht sich nicht aus. Ja? Das ist ganz ein einfacher Test und wir reden über Hardware, die, wenn man alle jeden 50er am Tisch legt, beim Mediamarkt über die Straßen problemlos kaufen können. Okay? Das heißt, mit der Hardware, die da unten herumsteht, machen wir wahrscheinlich 50 Millionen die Sekunde oder irgend sowas. Ich habe keine Ahnung, was da alles rumsteht, aber das halte ich für realistisch. Jeder Notebook, kein Problem. Das heißt, das Problem, dass du leistungstechnisch bei vielen Anwendungen im OLTP-Betrieb da an irgendwelche Grenzen kommst, ist meistens, sagen wir mal, beschränkt. Also, ich habe kürzlich mit einem Kunden gearbeitet, die tracken 4000 LKWs, die alle paar Sekunden Daten schicken und das Ganze basiert auf einer Maschine, die sich langweilt. Okay? Und da denkst du, na, 4000 LKWs, Hilfe, ne? Die schicken automatisiert Daten, das bringt uns um, ein Schmoren bringt die um. Ja? Du kannst, ich habe vorige Woche getestet auf einer VM, auf einer Fachhochschule, das Ding liest 2 Millionen Zeilen die Sekunde. Also eine VM, ja, mit 2 Cores und einer SSDs. Das Ding schlug 2 Millionen Trottelzeilen, also Key Value, ein paar Zahlen. Ja. Und das ist viel, ja, das ist richtig viel. Ich meine, du kriegst das nie wieder raus nach 2 Stunden. Ne? Aber was tust du damit? Ne? Das heißt, unterschätzt das nicht. Ich meine, klar, das sind jetzt einfache Beispiele, Key Value, hast du im Web oft. Ja? Wenn das Ganze dann irgendwelche Business Intelligence Daten sind, ist das Ganze natürlich fürchterlich komplex und es dauert dann natürlich länger und das hängt natürlich schwer von der Datenmenge ab. Wenn das alles im Cache ist, ist das natürlich alles lustig, wenn das alles nicht im Cache ist, ist das nicht lustig. Ne? Aber ich habe noch nie quasi in den letzten 5 Jahren eine Anwendung gesehen, wo man mehr wie 6 Server gehabt hätten. Und das waren schon richtig böse Dinge und in der Regel overskaliert oder scheiße entwickelt. Ja? Da gibt es übrigens eine total coole Erfindung in der relationalen Welt, die nennt sich Indizes. Hat das schon einmal wer gehört? Warum verwendet es keiner? Das ist total geil. Ja? Da habe ich was gesehen, Indizes. Da hat jemand gehabt eine Userliste, da zählt es immer so gern mit 4 Millionen Einträgen. Und um einen User zu finden, das dauert eine Viertelsekunde. Das merkst du nicht im Browser, weil der klickt am Knopf, dauert eine Viertelsekunde für die Authentifizierung, merkt keiner. Jetzt stelle ich an der Stelle immer die Frage, wer von euch liest gern das Telefonbuch komplett und sequenziell, um wen anzurufen? Freiwillige bitte. Ihr könnt euch ruhig outen, wir sind unter uns, so hat keine sozialen Konsequenzen, die nicht vorhersehbar wären. Ne? Also wenn ihr das Telefonbuch nicht schon lest, warum soll es die Maschine machen? Die versteht es ja noch weniger. Okay? Das heißt, Indizes helfen da total. Ja, das ist total coole Erfindung. So 10.000 Jahre, jetzt schätze ich. Funktioniert total. Ja? Das heißt, wenn jetzt wirklich eine Anwendung kommt, wo ich halt einfach wirklich mehr Power brauche, einfache Lösung, Slaves dazu. Ne? Das dauert im Postgres, wenn ich es allein mache und das nicht erklären muss, ungefähr 3 Minuten. 3 Parameter, Master, die Netzwerkfreigabe sind 1-2 Zeilen, Restart, Slave, Base Backup, der generiert mir die Config schon selber, Start. Ja? Also wenn du die Daten nicht, also wenn du jetzt sagen wir mal eine leere Database hast, dann dauert es 3 Minuten, bis das rennt, ungefähr. Hast natürlich 1 Terabyte Daten, dauert es 2 Stunden, ja, weil du das kopieren musst. Nicht? Aber die reine Zeit, die du als Operator brauchst, wenn ich das jetzt alles von Quelle installiert habe, sind 5 Minuten vielleicht. User einrichten soll in Szene sein pro Slave. Völlig blunzen wurscht. Ja? Blunzen ist Blutwurst, Entschuldigung. So gelegentlich habe ich so ein bisschen ein Fallback, wobei, wenn ich in Österreich einen Vortrag halte, glauben sie schon immer, da kommt ein Deutscher. Nicht? Aber da verstehen sie mich trotzdem nicht. Das ist fast wie beim Schwarzen Ecker. Nicht? Das hat in Deutsch und in Englisch einen Synchronsprecher. Naja. Das heißt, wir haben da sozusagen, es geht relativ schnell, irgendwelche Slaves dazuzustellen, ist überhaupt keine Hexerei. Ne? Jetzt, wenn das immer noch nicht gelangt, also wenn ich jetzt mit 5 Slaves immer noch nicht zusammenkomme, weil ich Schreibprobleme habe. Also wenn jetzt Leute sagen, okay, wir schreiben so viel Daten, wir schaffen das nicht, machen wir Multimaster. Da stelle ich immer die Frage, wenn jetzt 2 Knoten die gleichen Daten schreiben müssen, warum ist es dann schneller? Dann schauen sie mir an, dann schaue ich zurück, das taugt mir immer total, das ist so peinlich, dann sage ich nichts. Ne? Das ist super. Ne? Das Schöne an meinem Job ist, ich kann 100 Leute gleichzeitig demütigen. Ne? Was du dann machst, ist, das bringt dir nichts. Ne? Das heißt, immer dann, wenn du Schreiben skalieren möchtest, musst du in irgendeiner Form die Daten teilen. Wenn ein Koch nicht schnell genug Kartoffeln schneiden kann, brauchst du einen zweiten. Wenn 2 Köche das gleiche Rezept lesen, sind sie nicht schneller fertig. Schon gar nicht, wenn sie miteinander darüber reden müssen. Okay, es geht nur dann, wenn einer kocht Gulasch, einer den Strudel. Ne? Das geht. Also quasi parallelisieren, sagt man dazu. Teile und herrsche. Ne? Das heißt, in dem Fall geht das nur dann. Schreibskalieren kannst du nur dann, wenn du die Daten slakest. Das geht nicht anders. Und da gibt es mehrere Ansätze. Variante Nummer 1, es gibt den PL-Proxy-Einsatz, der sagt einfach, okay, gerade Hashkeys nach links, ungerade Hashkeys nach rechts im einfachsten Fall. Oder ich habe 16 Server, da sage ich, Hashkey modulo 16 der Server, Hashkey modulo 16 Rest 1 der Server, Rest 2 der Server und so weiter. Das heißt, ich skaliere die Daten horizontal mit einem möglichst schlauen Hash-Verfahren und dann habe ich eskaliert. Oder Variante Nummer 2, Postgres XC. Ich zeige einmal beides her. PL-Proxy ist eine relativ coole Erfindung, das kommt aus der Skype-Schmiede und zwar aus einer Zeit, wo das Ganze religiös noch korrekt war. Also quasi so vor der Microsoft-Übernahme, wo das Ganze noch rein und sauber war, also so ideologisch gesehen. Und da ist man hergegangen und hat gesagt, man kann in Postgres in beliebiger Programmiersprache eine Stored Procedure schreiben. Warum baut man nicht eine prozedurale Sprache, die nur 4 Befehle kennt, die nur dazu dient, um zu skalieren? Das heißt, du fügst einen Datensatz ein, PL-Proxy rechnet sie aus, auf welchen Server stelle ich den hin, stelle ich den rüber und die Sache ist durch. Das heißt, kommt einer rein, will seine Freunde, schaut mir die E-Mail-Adresse an, rechne einen Hashkey draus, weiß, welcher Server das ist, hol mir die Daten und die Sache ist erledigt. Das heißt, ich bin immer noch voll relational unterwegs, teile aber die Daten einfach durch Bill Proxy. Ist ein bisschen archaische Methode, ich meine, das ist ja schon 8-9 Jahre alt, das Ganze. Funktioniert hervorragend und stabil wie ein Panzer. Die saubere Methode dazu, da gibt es jetzt ein Projekt, das sehr beeindruckend ist, das nennt sich PostgreSQL XC, funktioniert im Prinzip so. Du hast eine Liste von Servern, sogenannte Coordinators, und dort verbindest du dich hin. Und dort schickst du irgendwas hin. Dieser Coordinator geht her, und hinter diesen Coordinators gibt es eine Reihe von Servern. Das heißt, wir haben 4 Coordinator, 20 Database Nodes, und dieser Coordinator geht her, baut sich einen Plan auf, sammelt die Daten für dich ein und du schreibst quasi stinknormales SQL, wurscht was, geht mit ziemlich allem, und der verteilt die Query im Cluster. Das heißt, du machst irgendeine brutale Analyse, der spricht 10 Knoten gleichzeitig an und du hast jetzt die Möglichkeit, dass du sagst, okay, die Kundentabelle ist verteilt auf 10 Server, weil das möchte ich auch skalieren. Die Postleitzahlen-Tabelle ist repliziert auf alle Server, weil die brauche ich zum Joinen. Und Postleitzahlen zu partitionieren macht nicht so viel Sinn, weil es meistens nicht so viel Postleitzahlen gibt. Nicht? Also außer du hast Angst, dass der Server voll wird, nicht? Musst du nicht haben. Das ist kein Problem. Das heißt, der verteilt die Query und du schreibst ganz normales SQL und alles ist gut und du musst da halt überlegen, welcher Datenbestand ist redundant, welcher Datenbestand ist verteilt, auf welchen Maschinen und so weiter. Und dann hast du ganz ein normales relationales Interface, das es dir ermöglicht, Schreib zu skalieren. Das heißt, einfach Server dazu, erhöht die Schreibperformance, weil du deine Daten geteilt hast. Das ist relativ cool. Alle wollen das, in der Regel brauchst du das nicht, weil du mit einem normalen Single-Node so weit kommst, dass in der Regel bei 80% aller Anwendungen überhaupt kein Thema ist. Ne? Wenn es gescheit gemacht ist und Regel 1 indizieren. Gell? Also so Telefonbuch lesen und so. Ne? Ich schon wissen. Das ist einmal die Skalierung. Vorteil, völlig transparent, Schreibzugriffe skaliert, geht einfach schneller dahin. Ne? So. Jetzt ist es so, das war alles relationale Story, das ist relativ unbeeindruckend bis jetzt. Jetzt schauen wir, dass das Ganze ein bisschen cool wird. Ist ja doch ein bisschen eine, quasi eine Hacker-Konferenz. Jetzt schauen wir mal, ob es nicht ein paar coole Funktionalitäten gibt, die man da so verwenden könnte. Variante Nummer 1. Du kannst in Postgres total schnell eigene Datentypen hacken. Da gibt es einen Typen, der untersucht Bakterien in der Nordsee. So gehen Daten von Bakterien in der Nordsee. Warum, weiß ich nicht. Und wie eine Bakterie aufgebaut ist, weiß ich auch nicht. Ja? Aber was der gemacht hat, der hat einen Datentyp DNA, RNA, sonstiges gemacht und kann jetzt auswerten, oh, ich habe da eine Bakterie aus dem Wasser gefischt. Nicht? Was ist denn das? Also gibt es irgendwas, was so ähnlich ausschaut zum Beispiel? Nicht? Und jetzt weiß ich nicht gar viel über Bakterien, ich weiß nicht gar viel über DNA, aber ich weiß, das kann man abbilden. Irgendwer wird schon wissen, was ein ähnliches Bakterium ist, da wird man wohl irgendwie eine Distanzfunktion definieren können. Das muss halt irgendein Biochemiker muss das halt sagen, wie das geht. Dann schreibst du einen Datentyp Nordseebakterium. Ja, also Captain Iglo oder so irgendwie. Und, oder BB. Und dann kannst du über einen Index suchen, gib mir alle Bakterien, die so ähnlich ausschauen. Und das ist relativ cool, finde ich. Also wenn du da Milliarden Bakterien irgendwo aus dem Wasser gefischt hast und du kannst das Ding jetzt relativ leicht erweitern, dass Bakterienähnlichkeiten oder weiß ich nicht, wurscht was, Tumor oder was weiß ich was hast, ist das relativ cool. Und das ist total einfach. Ich habe mir da erlaubt, einen kleinen Datentyp Linux-Tag zu bauen. Das ist alles, ja, das war's schon. Da steht halt drin ein Ort, ein Datum und eine Liste von Teilnehmern. Postgres kann Arrays. Das heißt, ich kann nicht nur eine Spalte haben, ich müsste das normalerweise normalisieren und sagen 1 zu n. Ne? Linux-Tag Teilnehmer, 2 der Böen. Brauche ich nicht, das Fahrrad muss ich joinen. Das heißt, ich könnte theoretisch hergehen und einfach ein Array machen. Vorteil, ich habe nur mehr einen Lookup. Ne? Ich schaue nur mehr einmal nach. Da kann ich jetzt dann eine ganz flotte Tabelle anlegen mit hinten einem Linux-Tag dran und passt schon. Oder ein Linux-Tag-Array, oder einen Linux-Tag-Würfel, oder Linux-Tag, weiß ich nicht was. Ja? Kein Problem. Das heißt, ich kann mir ganz geschwind einen eigenen Typ machen. Und wenn das immer noch nicht reicht, dann gehe ich halt her und sage, mein Gott, nehmen wir halt ein JSON. Das heißt, ich kann ein File des JSON definieren. Da kann ich dann halt durch die Felder loopen oder die Keys rausholen oder sonst irgendwas machen. Das heißt, ich kann ganz normal hergehen und sagen, eine Spalte ist als JSON oder als XML definiert. Naja, das wird intern binär gespeichert. Das heißt dann bei uns halt nicht BASEN, sondern immer noch JSON, weil es ja auch JSON ist. Ne? Und das kann ich jetzt als Spalte verwenden, ganz normal. Und da kann ich jetzt ganz normal Key-Value spielen wie im NoSQL auch. Und der Vorteil ist, ich kann das komplett mischen. Das heißt, ich kann sagen, 20 Tabellen sind komplett normalisiert, 2 Tabellen, wo ich wirklich immer nur Key-Value habe und einfach Objekte rausholen will, mache ich entweder mit JSON oder mit Composite Data Types, was auch immer. Das heißt, ich habe nämlich nicht nur diese Key-Value-Geschichte, sondern ich kann das so betreiben, wie ich es brauche. Ich kann zum Beispiel sagen, das ist meine normalisierte Struktur. Ich materialisiere mir zusätzlich eine Struktur, die einfach auf Lookup optimiert ist, wo diese ganzen Joints schon passiert sind. Ne? Das heißt, ich kann da beide Dinge im selben System machen. Das ist relativ cool und ziemlich einfach. Das ist relativ simpel. Da gibt es noch ein zweites Modul, dieses H-Store, Modul H-Store. Das ist quasi so eine verschachtelte Objektstruktur, ist das gleiche. Also man nimmt sinnigerweise JSON an dieser Stelle. Da gibt es haufenweise Operatoren dazu, das heißt, ich kann sagen, JSON auseinanderschneiden, JSON aggregieren, Felder raussuchen, irgendwas reinschreiben und so weiter. Das heißt, ich habe da einfach eine volle API drüber und das ist das Geile dran. Ich kann das vollständig indizieren. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem JSON drinnen ein Feld habe oder zwei Felder, Latitude, Longitude, ist das ja eigentlich ein Punkt. Ne? Postgres kann Punkte indizieren. Das heißt, ich hätte jetzt theoretisch, kann ich in mein JSON rein einen Index definieren, der Distanzberechnungen auf Punkte macht. Das heißt, gib mir alle Tankstellen im Umkreis von. Und Tankstellen sind halt 1 Million JSON-Dokumente von mir aus. Das geht auch. Das heißt, alle Schweinereien, die ich so machen kann, Volltextsuche, geometrische Suche, Inverted Index, stinknormale B-Bäume, Hash-Indizes, wurscht was, Quad-Tree, was der Teufel, was da alles gibt, kann ich auch auf ein JSON machen. Ich muss ihm halt nur beibringen, wie er diese Felder rauszieht, aber dafür gibt es ja Funktionen. Ich meine, es ist schon ein bisschen grauslich, ja, aber es ist möglich. Das heißt, wenn ich jetzt, was ich, 1 Million JSON kriege und da irgendwas Lustiges auswerten will, ist das überhaupt kein Problem. Ich kann das direkt indizieren. Da haben zwei Russen, also unser Indexing-Mafia, sagen sie immer, ne, haben da in Dublin einen Test gemacht. Also da war am Abend quasi war eine Abendveranstaltung und am nächsten Tag hat der Oleg einen Vortrag gemacht und hat erklärt, dass ihm gestern jemand darauf angesprochen hat, dass irgendwas in Mongo irgendwie ein bisschen anders funktioniert. Und dann hat er am nächsten Tag zu Protokoll gegeben, weil you bastards were drinking beer in the evening, Alexander Korotkov with me went to the beach to fix problem. Postgres weiß was das MongoDB no need to use MongoDB. Total arge Geschichte, irgendein Index, der alles indiziert in dem JSON drinnen, wurscht was, nicht? Ist natürlich ein C-Programm, ein Not, funkt wie der Teufel, nicht? Weil you bastards were drinking beer, you bastards. das heißt, Das sind Dinge, nachdem ja Postgres relativ leicht erweiterbar ist. Das heißt, ich kann relativ schnell hergehen und sagen, was weiß ich, ich habe verschiedene Indextypen, ich kann eigene Indizierungsmethoden entwickeln. Darum geht das relativ schnell. Ja, das heißt, das ist jetzt nichts, wo man sagt, der ist da 2 Jahre lang dran gesessen, sondern das geht einfach relativ flott. Ne? So schaut es in der Praxis aus. Ich habe da jetzt so meinen Spezialdatentyp eingefügt. So als Demo-Zwecken, wie sowas ausschaut. Und habe das Ding unten wieder ausgelesen, nämlich mit Row to JSON. Das heißt, ich kann ein relationales Ergebnis, wurscht was das ist, jederzeit in ein JSON-Dokument verwandeln. Das heißt, damit die Webentwickler glücklich sind, gehe einfach her, sage Row to JSON. Das heißt, ich kriege eine Zeile als JSON zurück. Oder ich kann auch sagen JSON Ag, JSON Aggregate, dann kriege ich das ganze Result Set als A-JSON zurück. Okay? Das heißt, ich schreibe eine beliebige Query, sage Row to JSON oder JSON Ag und kriege den ganzen Schmoren, was auch immer da dahinter steht, geschachtelte Composite-Types, Arrays, Listen, wurscht was, kriege ich als JSON wieder retour und tue mir dann in der Webanwendung relativ leicht, das auszuwerten. Okay? Das ist relativ mächtig und wie ihr seht, relativ simpel. Das ist nicht wirklich sonderlich kompliziert. Ich meine, der Datentyp ist ein bisschen grausig jetzt, aber das ist wurscht, das schreibt man eh nicht per Hand. Und so würde man sie auch nicht speichern. Ja, also ich habe das jetzt wirklich nur als Demo-Zwecken quasi gemacht. Wie bereits erwähnt, es gibt in Postgres natürlich viele Indextypen. 5 Stück sind es an der Zahl. Mit der nächsten Version werden es 6 sein, außer es kommt noch irgendwas. Die einfach verschiedene Algorithmen zur Verfügung stellen. Also B-Baum ist klar. GIST für geometrische Indizes, GIN für Volltext, Hashes, weil man es halt hat. SPGIST sind Space Partitioned Indizes, das sind Quad Trees, KD Trees und so weiter. Das heißt, ich kann dafür verschiedene Dinge das machen. Das Schöne ist, wenn ich so ein Composite Type schreibe, indizieren geht automatisch. Das heißt, wenn ich da jetzt keinen Datentyp in C gehackt habe, sondern einfach so einen zusammengesetzten Typ habe, geht die Indizierung automatisch. Warum geht sie automatisch? Weil, was war das? Das war Ort, dieser Text, das war Datum und ein Array. Ja, das können wir. Ne? Das heißt, ich mache quasi einen Composite-Index über diese 3 Felder. Ne? Das ist kein Problem. Gibt es Fragen dazu bis jetzt? Naja. Dann natürlich JavaScript ist natürlich das Liebkind aller Webentwickler. Ohne JavaScript geht gar nichts. Serverseitig, clientseitig, iPhone-seitig, Android-seitig, Raspberry Pi-seitig wahrscheinlich. Ja. Das heißt, JavaScript für alles kann man natürlich auch in Postgres machen. Da hat irgendjemand eine Möglichkeit geschaffen, JavaScript als Stored Procedures zu bauen. Jetzt weiß ich nicht, was das Ding da tut, ja. Aber ich bin da extrem flexibel. Das heißt, wenn ihr euch jetzt, was weiß ich, irgendwelche Routinen in die Datenbank reinhacken wollt, aus welchen Gründen auch immer, ja, ich werte das gar nicht, ja, dann kannst du das auch in JavaScript machen, wenn du besonders lustig drauf bist. Ne? Und wenn das immer noch nicht reicht, wenn das Ganze immer noch nicht NoSQL genug ist, hat jemand Mongres gebaut. Als Modul. Wir haben irgendwann einmal so die kranke Schnapsidee gehabt. Jetzt gibt es in Postgres sogenannte Custom Worker Prozesse. Das heißt, wenn der Server startet, kann man dort einen Prozess reinhängen, der irgendwas tut, was du gerne möchtest. Ja? Das ist so eigentlich für ganz was anderes gedacht, aber das kleine kranke Hirn denkt dann gleich an Webserver direkt in der Database oder so. Ne? Und irgendjemand hat da die lustige Idee gehabt, man könnte ja eigentlich das MongoDB-Protokoll als Postgres-Prozess haben. Also aus dem Postgres-Server natürlich vollen Zugriff auf die Datenbank, weil du bist die Datenbank. Naja, das ist die Mongo-Shell. Die tut was. Irgendwas, ja. Das ist die Postgres-Table, die dahinter steht. Ja, das heißt, einfach irgendjemand ist hergegangen, hat beim Starten von Postgres ein Modul reingehängt, das irgendwas tut. Dieses Modul implementiert halt MongoDB, ne, das Protokoll, das Wire-Protokoll. Ein paar V8-Routinen dazu, die diese ganzen Mongo-Befehle implementieren und im Hintergrund auf relationale Tables mappt. Das heißt, du kannst jetzt theoretisch, wenn du lustig bist, gehst her und sagst, okay, ich habe einen Database-Server mit relationalen Daten, der ist gleichzeitig Webserver mit REST, Mongo, Postgres, FTP-Server oder was auch immer. Ne? Das heißt, du kannst theoretisch dieselben Daten mit einem einzigen Ding über 10 verschiedene Dinge zugänglich machen. Ich meine, ist schon ein bisschen krank. Ja? Aber cool doch irgendwo, oder? Herzlichen Dank. Gibt's Fragen?
Ja. Eine kurze Frage. Sie haben am Anfang, also erstmal, ich bin zugezogener Münchner, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die Bayern die Österreicher nicht mögen. Ja?
Also wir mögen die Bayern schon. Ich meine, ich war jetzt kürzlich direkt an der Grenze, schon, den Leuten nicht 5 Kilometer gefällt. Nicht? Aber,
Ja, nee, also die, nochmal zurück zur Frage. Es geht um Postgres zu einer Base-Datenbank zu machen. Wie verhält sich das mit dem Logging? Also Locking, das würde mich interessieren.
Also die Frage ist, wenn man Postgres zu einer Base-Database macht, wie verhält sich das mit dem Locking? Na genau gleich.
Nein.
Was du tust ist, du nimmst eine relationale Database, baust eine Queue rein und die Queue sorgt dafür, dass du asynchron bist. ACID ist synchron in der Regel. Das heißt, du bist durch die Queue bist du asynchron. Und wenn du jetzt 20 Queues hast oder was auch immer, bist du latent asynchron. Und was dann dahinter passiert, unterliegt den normalen relationalen Regeln. Das heißt, du kannst einen Deadlock produzieren oder was auch immer. Das heißt, du musst halt in deiner Logik abbilden, wie du damit umgehst. Das ist der Punkt. Also das ist ganz normal. Ja. Sonstige Fragen?
Wenn ich in Postgres Partitionierung arbeite und das auf verschiedene Server verteile, wie läuft es dann mit Bedingungen, die im Zweifelsfall serverübergreifend sind, ich sag mal Referential Integrity, Unique Constraints und sowas?
Also die Frage ist, wenn ich jetzt Postgres Server übergreifend verwende, wie ist das mit Integrity und Unique Constraints? Nehmen wir mal an, wir haben User mit User-ID und sagst, ich habe die Geraden da, die Ungeraden da. Dann müssen die Geraden unique sein, die Ungeraden unique, es darf nur keine Überlappung sein.
Ja, das ist der Primärschlüssel.
Foreign Keys sind aber bei einer gewissen Datenmenge zum Vergessen. Das heißt, wenn theoretisch jetzt... wenn du hast 500 Milliarden User mit jeder 20 Milliarden Einträge, werden Foreign Keys, sagen wir so, was passiert? Machst du Delete, würdest du das eh nicht mehr erwarten. Also auf dem Ansatzteil. Das heißt, ob einer gewissen Datenmenge, wenn du auf 10 Server unterwegs bist, ist man meistens in einer Situation, wo du keine Foreign Keys mehr willst. Weil sich teilweise bei solchen Datenbeständen schon die Frage stellt, ob der Foreign Key überhaupt haltbar ist. Also quasi, geht der logisch überhaupt noch? Also wir haben das gesehen bei einigen Datenbeständen, die so groß sind, dass die Inputs schon immer den Kriterien unterliegen. Quasi, dass die Quelle schon ob einer gewissen Menge die Keys nicht mehr, also quasi nicht mehr zur Verfügung stellt. Weil du hast halt, nehmen wir an, du hast 1 Million Messstationen. Eine ist sicher hin, nicht? Oder schickt irgendwas, irgendeinen Blödsinn oder was auch immer. Das heißt, Keys ob einer gewissen Menge, na? Du hast sicher eine Straßen irgendwo kodiert, den keiner Stadt ist, das gibt. Hundertprozentig. Was hast du mit Brücken an der Grenze? Wo gehören sie dazu? Oder sind die dann, ist irgendein OpenStreetMapper auf die Idee gekommen, das ist die Niemandslandbrücke? Oder Niemandsland gibt es aber nicht in der Ländertabelle? Oder weiß ich nicht. Ja? Also solche Sachen. Ne? Also Foreign Keys bei gewissen Datenbeständen vergiss es. Ja? Nächste Frage. Ja. Ah, die Frage ist, wie gesagt, nur einmal, wie kann man das unique sicherstellen? Wenn du den Verteilungsschlüssel kennst und jeder Teil für sich ist unique, ist auch die Summe unique. Es muss aber ein verteiltes Feld sein. Wenn es theoretisch ist, sagen wir mal, du hast einen User und es darf nur einen Josef geben, aber du verteilst noch User-ID. Dann wird es natürlich schwierig. Dann musst du quasi, alles was unique ist, muss auch ein Teilkriterium sein in irgendeiner Form oder in irgendeiner Form über eine Regel.
Als du vorhin über zusammengesetzte Datentypen und die Queries darauf gesprochen hast, hast du so Bayot erwähnt, das machst du nicht selbst von Hand, sondern so, ich habe es so verstanden, es gibt irgendeinen Automatismus, der dir dabei hilft. Unterstützt es irgendein ORM oder sowas? Oder wer schreibt die Daten?
Also die Sache ist, was passiert mit Composite Data Types, wie kriegt man das Format zusammen? Also Punkt 1, wenn man relational unterwegs ist, wollte ich das nur als Beispiel verwenden, sozusagen, wie man damit werken kann. Also man teilt es normalerweise schon in mehrere Felder auf, ja, bei solchen Dingen, alles ist JSON. Ansonsten, welche ORMs das unterstützen, das ist in etwa das Problem. Also man muss da teilweise in den entweder irgendwelche Klassen überladen oder diese Schreibroutinen selber machen. Also ich bin mir nicht sicher, welche Treiber das wirklich so rauswerfen können. Also welche Middleware-Dinger. Das ist ein Thema, weil die sind meistens, diese ganzen Middleware-Dinger sind optimiert auf Select Stern from User, where Name gleich Hans. Ne? Das fällt raus und so schaut es aus. Die bisschen feinere Klinge, so mit Distanz und Custom Operators und so weiter, das kann das ganze Zeugs nicht. Das heißt, wenn du den echten Stoff verwendest, also wirklich binär kodierte Gendaten mit Bakteriendistanzen, Composite mit irgendwas, dann musst du halt für diese Zugriffe einfach im schlimmsten Fall eine kleine Routine schreiben, die das wirklich optimiert macht. Wie gesagt, noch einmal, hast du 500 Milliarden Datensätze, bin ich mir nicht sicher, ob der ORM dein Freund ist. Der ORM ist super, wenn du eine Lagerverwaltung hast mit 200 Tabellen oder was auch immer, wo nichts drinsteht. Der ORM bei 300 Terabyte Daten mit einer Spezialanwendung, ich kenne keinen, der ihn nicht wieder rausgeschmissen hat. Da musst du wissen, was du tust. Hast du gewisse Mengen und magst du gewisse Spezialdinge, musst du wissen, was du tust. Der ORM ersetzt nicht das Hirn des Entwicklers. Er tut nur so. Fragen? Ja. Aber wenn man ernsthaft mit dem Thema Gedanken macht, ob eine Katze Kopfschmerzen hat. Naja. Überleg gerade. Ich habe mal bei Regenwürmern drüber nachgedacht, aber da habe ich den Kopf nicht gefunden. Gut, sonstiges. Gut, dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.